Ihr Lieben, ich möchte gerne einige Verse lesen aus dem ersten Thessalonicher Brief. Die Verse 1 bis 9. 1. Thessalonicher 1 bis 9. Paulus beginnt diesen Brief, das ist der Anfang seines Briefes. Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freuden des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ihr Lieben, das ist der Eingang, vielleicht kann man nochmal zurückgehen auf den Vers 2 und 3 in diesem Bereich. Vers 2 vielleicht besser noch. Es ist der Eingang des Briefes, wo wir etwas spüren von dem Herz des Apostel Paulus für die Gemeinde. Und ich muss euch das sagen, es ist für mich wirklich berührend, jedes Mal neu berührend, wenn ich lese, wie der Apostel Paulus seine Briefe an die Gemeinden einleitet. Und das sind keine Floskeln, die der Apostel Paulus verwendet, sondern das drückt eine unglaublich tiefe Herzenshaltung aus, die er hat. Und ich möchte mich so gerne anstecken lassen, noch viel mehr von dieser Herzenshaltung. Das ist eigentlich mein Thema heute, dass wir uns anstecken lassen von der Herzenshaltung des Apostel Paulus, wenn er an die Gemeinde denkt. Es ist wirklich etwas total Berührendes. Er sagt, ich danke, also er schreibt ja, wir danken, weil dieser Brief ist ja nicht nur von ihm allein, sondern auch von Timotheus und Silvanus, wie es am Anfang heißt. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Ihr Lieben, dieser Satz allein ist umwerfend. Wir überlesen das schnell, weil wir zum Eigentlichen kommen wollen, wenn wir so einen Brief lesen, aber das ist eigentlich etwas, was am Anfang dieses Briefes schon eine Ausstrahlung für uns gewinnen müsste, die uns richtig gefangen nimmt. Ihr Lieben, der Apostel Paulus ist von einem unglaublichen Dank erfüllt für die Gemeinde Jesu. Und er sagt das noch so, ich danke oder wir danken Gott alle Zeit. Erinnert euch dann dieses Heilungsseminar von Hamburg, Arne Elsen, wo er ausgeht von diesem Gedanken, betet alle Zeit. Und welchen Wert er sozusagen draufgelegt hat. Aber Paulus sagt nicht nur betet alle Zeit im Sinne von Lobpreis und so weiter, sondern er sagt, ich danke alle Zeit. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Was er alle Zeit gemacht hat, es ist unglaublich, ja? Aber es geht ja jetzt nicht um Minuten zu zählen, es geht ja darum, eine Herzenshaltung auszudrücken. Die Gemeinde ist dem Paulus so viel wert, dass er sagt, ich danke alle Zeit in meinem Herzen, wenn ich an euch denke. Immer wenn ich an euch denke, dann kommt ein großes Dank, ein großes Dankeschön in mein Herz gegenüber der Gemeinde. Ihr Lieben, ich möchte das erfassen, wie sehr der Apostel Paulus vom Heiligen Geist gedrängt wurde, für die Gemeinde zu danken. Das betrifft alle Gemeinden. Für die Gemeinde zu danken. Und er sagt das noch einmal deutlicher, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Ihr wisst ja, dass der Apostel Paulus in seinen Briefen nicht immer nur schöne Worte schreibt über die Gemeinde, sondern er hat auch viel Kritik, er hat auch sehr vieles, was er ankreidet, von dem er weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Aber das ist nicht das Erste, was er schreibt. Wovon er erfüllt ist, ist von dem Dank für jeden Einzelnen, auch für die er dann nachher anspricht. Da ist so vieles, auch in dieser Gemeinde, was nicht stimmt, im sexuellen Bereich, im Umgang mit den Geschäften, in Selbstsucht und Habgier und allen möglichen Dingen, die man sich nur vorstellen kann. Und trotzdem sagte ich danke dem Herrn alle Zeit für euch alle. Warum? Weil er erfüllt davon ist, und das ist das Entscheidende, dass die Gemeinde ein Werk Gottes ist. Und auch wenn vieles in diesem Werk noch unvollendet ist und sehr viele Leute in Gemeinde und eigentlich wir alle noch unfertig sind, mehr oder weniger noch an uns zu tun ist, zu arbeiten ist, dann sieht Gott nicht das, Paulus nicht das zuerst an, was noch fehlt, also all diese Dinge, die noch verändert werden müssen, sondern das, was schon getan wurde. Überhaupt die Existenz, dass es eine Gemeinde, dass es die Gemeinde gibt, ist ein unglaubliches Werk Gottes. Ihr Lieben, irgendwie spüre ich das so, auch in der Vorbereitung ist mir das so gegangen, wo ich mir gedacht habe, welch einen Stellenwert der Apostel Paulus auf das Werk Gottes gibt im Zusammenhang, dass er die Gemeinde geschaffen hat. Die Gemeinde ist etwas so Kostbares für ihn. Die Gemeinde ist sozusagen das Zeichen der Gegenwart Gottes hier auf dieser Erde. Die Gemeinde ist wie ein Stempel, ein Abdruck, den Gott auf dieser Erde gegeben hat, damit erkannt wird, dass es ihn gibt. Dieser Abdruck, also diese Gemeinde ist nicht perfekt, überhaupt nicht. Und trotzdem spiegelt sie auch in ihrer Unvollständigkeit und Unvollkommenheit, spiegelt sie sozusagen ein Werk Gottes wider. Ihr Lieben, ist es ein Zeichen, so wie Israel, die Existenz Israels, allein die Tatsache, dass Israel existiert, ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Wenn man fragt, warum glaubst du, dass es Gott gibt, würde ich sagen, ja, beweis es mir. Na, die Juden sind ein Beweis, einfach die Existenz, und die sind überhaupt nicht vollkommen. Aber sie sind ein Werk Gottes. Versteht ihr? Und überall, wo Gott am Werk ist, und so ist es auch mit der Gemeinde, wir gehören dazu. Nun auch als ein Werk Gottes, und deswegen will auch der Vater im Himmel, dass wir in eine solche tiefe Dankbarkeit hineinfinden für das Werk der Gemeinde. Das betrifft jetzt nicht nur uns, sondern jede Gemeinde. Aber eben auch für uns. Dass das Erste, woran wir denken, wenn wir an die Gemeinde denken, nicht an die Leute denken, die uns Schwierigkeiten machen oder mit denen wir Probleme haben oder wo wir sehen das oder jenes, sondern dass wir sehen das Werk, das Gott geschaffen hat. Das ist so großartig, ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Gott hat auch durch diese Gemeinde einen Stempel in wieder Neustadt und ist im ganzen Gebiet, diesem Gebiet aufgedrückt. Das sichtbar ist für die ganze Umgebung, für ihn. Und das in aller Unvollkommenheit ist Grund zur Dankbarkeit, zu einer großen Dankbarkeit. Und ihr Lieben, es geht dann weiter, wenn in Vers 3 dann weitergehen, wo er dann auch zum Ausdruck bringt, dass er sie bezeichnet mit zwei Ausdrücken und bezeichnet sie, das kommt dann noch, glaube ich, später, als die Geliebten des Herrn und als die Auserwählten des Herrn. Ihr seid die Geliebten des Herrn. Ihr Lieben, das ist unglaublich, wie Paulus das betont. Obwohl er viel Kritik hat, versteht ihr das? Das ist so wichtig, diese Haltung. Ihr seid die Geliebten des Herrn. Nun, jeder Mensch ist von Gott geliebt. Aber wenn Paulus sagt, ihr, die Gemeinde, jeder von euch, in welchem Zustand er sich auch immer befindet im Moment, so weit, so lange ich in euch wohne, also Jesus in euch wohnt, sind sie Geliebte des Herrn in dem Sinne, dass hinter ihnen ein Liebeswerk Gottes steht, das durchgebrochen ist. Jeder, der da sitzt, kann sagen, Gottes Liebe hat an dir gewirkt, sodass etwas durchgebrochen ist in dir. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ihr Lieben, das ist nicht bei allen Menschen. Gott liebt alle Menschen, aber nicht in allen Menschen ist die Liebe Gottes ausgegossen. Das heißt, weil wir reagiert haben auf diese Liebe Gottes, gibt es ein Maß an Liebe von Gott her, das uns unterscheidet von anderen. Weil wir diese Liebe Gottes nicht verschließen, sondern geöffnet haben. Deswegen gießt Gott seine Liebe und er sagt, ihr seid meine Geliebten und ich überschütte euch noch mehr mit meiner Liebe. Ist das nicht was äußerst Kostbares? Jeder von uns hat sozusagen ein unglaubliches Maß an Liebe von Gott in sein Leben hineingegossen bekommen, mehr als andere, die der Liebe Gottes widerstehen und nicht ihr Herz geöffnet haben. Deswegen sagt Paulus, ihr seid die Geliebten. Versteht ihr da? Nicht im Sinne von, Gott mag die anderen nicht, sondern da ist ein Liebesmaß ausgegossen, das verändert Menschen. Wodurch werden wir verändert? Durch die Liebe Gottes. Jedes Werk, das an uns verändert worden ist von Gott her, ist durch die Liebe Gottes geschehen. Hat mit der Liebe, weil wir es zugelassen haben, dass Gott sozusagen in seiner Liebe an uns wirkt. Und dann sagt er, ihr seid Menschen der Erwählung. Ihr seid Erwählte. Ihr seid Geliebte. Ihr seid erwählt. Ihr Lieben, das ist ein unglaublicher Ausdruck wieder. Mir geht es immer so, wenn ich solche Worte lese, dann sehe ich sie, möchte ich sie sehen, immer in einem größeren Zusammenhang von dem, was mit diesen Begriffen auch gemeint ist. Ihr Lieben, erwählt, das heißt nicht bevorzugt. Gott bevorzugt nicht die einen gegenüber den anderen. Er erwählt diese und verwirft die anderen und mag sie nicht. Nein, erwählt ist in der Bibel immer ein Ausdruck, der zeigt, wir sind erwählt zu etwas Bestimmten. Das unterscheidet uns von den anderen. Wir sind erwählt, weil wir uns haben erwählen lassen. Sind wir nun erwählt, wozu? Wir sind erwählt, Zeugen Gottes in dieser Welt zu sein. Ihr Lieben, das ist die genaue Definition der Erwählung Israels. Warum hat Gott Israel erwählt? Nicht, weil sie besser waren, überhaupt nicht als andere. Sondern er hat sie ja geschaffen als Volk mit einer Erwählung und mit einer Berufung, mit einem Ziel, mit einem Zweck, mit einer Funktion. Erwählung ist funktional. Also wir sind erwählt. Wir sind erwählt dazu, dass wir das Zeugnis von dem lebendigen Gott in diese Welt hineintragen. Und darum sagt auch Paulus in diesem Zusammenhang hier, von euch ist die Kunde des Evangeliums in das ganze Gebiet ausgegangen. Ihr seid erwählt dazu, dass sozusagen die Kunde von dem lebendigen Gott über das ganze Gebiet ausgegangen ist. Ihr seid erwählt dazu. Wir sind erwählt. Nicht damit wir uns darin sozusagen erfreuen und im eigenen Saft schmoren und uns auf die Schultern klopfen, sondern sie sind erwählt. Damit das Evangelium von uns hinausgeht in unsere Dörfer und Städten und Straßen und Nachbarn, überall hin. Das ist unsere Erwählung. Wir sind erwählt, das ist eine Berufung. Und weil wir dazu erwählt sind, dankt Paulus für die Gemeinde. Wenn ich immer an euch denke, es ist eine Sache der Erwählung. Ihr seid Erwählte und ihr bringt das Evangelium hinaus an die zu den anderen Menschen um euch herum. Und das ist eine wichtige Sache, ihr Lieben, dass wir verstehen, dass diese Erwählung etwas ist, was für den Apostel Paulus ganz wichtig ist. Und in dem Zusammenhang schreibt er auch, ich gehe so ein bisschen kreuz und quer durch diesen Text durch, um Dinge herauszupicken. Was ihm wichtig ist, dass er sagt, erstens, ihr habt ein Mandat, dass das Evangelium von euch ausgeht. Und zweitens, durch eure Existenz fangen die Leute in der Umgebung an, über euch zu reden. Ihr seid ins Gerede gekommen. Ihr seid bekannt geworden. Ihr seid bekannt geworden. Wodurch? Sie sind bekannt geworden dadurch, dass sie radikal ihr Leben verändert haben im Gegenüber zu den Menschen, die Jesus nicht kennen. Diese Radikalität der Umkehr, dass ihr euch bekehrt habt, sagt Paulus, von den Götzen und zu dem lebendigen Gott hingewandt habt, das ist eine so radikale Veränderung, das hat so sehr euer Leben verändert und verwandelt, dass es bekannt geworden ist. Ihr Lieben, das ist etwas, was auch ein Mandat für uns ist. Nur radikal bekehrte Leute, die wirklich sich aus der Welt haben herausrufen lassen, um in die Welt hinein ein Zeugnis zu sein, die werden, über die wird man reden. Angepasste Christen fallen überhaupt nicht auf. Angepasst, indem sie nichts von sich weitergeben, dass sie den Lebensstil der Welt weiterpflegen und ja schauen, dass ihr Christsein nur in ihren vier Kämmerchen, Wänden im Kämmerchen oder im Gottesdienst stattfindet. Ihr Lieben, das, was Paulus hier sagt, ihr habt eine radikale Umkehr von den Götzen zu dem lebendigen Gott, was auch immer die Götzen jetzt sind. Ihr Lieben, wenn ein Mensch wirklich Jesus gefunden hat, dann ist ein Zeichen davon, der Echtheit, dass er radikal verändert ist. Nicht ein bisschen. Christsein ist nicht, ich verbessere mein Leben ein bisschen, an dieser und jener Stelle verändere ich etwas. Christsein ist neues Leben, das ist ganz was anderes. Und wenn das durchbricht, dann möchte man gerne von jedem Kompromiss mit der Welt frei werden. Das ist wichtig. Ihr Lieben, die Gemeinde, die wird hier geschrieben als Erwählte und dahinter steht das Wort Ekklesia. Und Ekklesia heißt herausgerufen. Wir sind von aus der Welt herausgerufen, unterscheidbar. Wir leben nicht mehr nach dem System dieser Welt. Wir leben nicht mehr unter der Sünde dieser Welt. Wir leben nicht mehr unter den Mächten, die diese Welt sozusagen beherrschen, sondern wir sind herausbefreit, um nicht um jetzt in einem Klosterdasein abgeschieden zu leben, weit weg und abgehoben von der Welt, sondern ganz im Gegenteil, wieder in die Welt hineingesandt, um dort in dieser Welt Licht zu sein und Salz zu sein. Und das ist etwas, was für die Gemeinde Jesu wichtig ist, dass sie immer und immer wieder sich versteht als eine Stadt, die auf dem Berg gegründet ist, als ein Licht in dieser Welt, von dem etwas ausgeht. Und Paulus sagt, ich danke dem Herrn, dass ihr Thessalonicher eine Gemeinde seid, von der deren Kunde in die ganze Umgebung gegangen ist. Die Leute reden über euch. In der ganzen Umgebung. Warum? Weil in dieser Gemeinde so viele Menschen sind, die ein verändertes Leben haben. Das sieht man, dass sie nicht mehr denselben Götzen nachjagen, wie die anderen Menschen nachjagen. Und das trifft ja für unsere heutige Zeit auch zu. Die Veränderung im Leben. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir dadurch gut in diese Welt hinaus eine Ausstrahlung haben, weil wir so schöne Gottesdienste feiern oder sonst eine wunderbare Gemeinde haben, sondern das veränderte Leben, das ist es, worum es geht. Wie auch immer ein Gottesdienst gestaltet wird, nach welchen Formen und so weiter, das ist nicht das Entscheidende. Die Veränderung des Lebens ist es, was unbedingt eine Ausstrahlung hat. Und davon redet der Apostel Paulus. Und dann erklärt er das noch ein bisschen weiter, indem er drei Dinge anführt und sagt, wenn ich an euch denke, wenn ich an die Gemeinde denke, und die Dankbarkeit in mir sozusagen hochkommt, dann denke ich an drei Dinge. Dann denke ich zunächst einmal an euren Glauben. An euren Glauben. Das wird ausgedrückt hier in Vers 3 vor unserem Gott und Vater, wenn ich an euch denke, dann denke ich an euer Werk des Glaubens. Und dann spricht er von der Liebe. Und dann spricht er von der Hoffnung. Es ist interessant, Paulus sagt, das sind die Dinge, die am größten Leuchtkraft haben aus einer Gemeinde, neben dem, dass das Evangelium ausgeht durch unser verändertes Leben. Aber das ist etwas, was für den Paulus ganz wichtig ist. Der Glaube der Gemeinde, also des Einzelnen, die Liebe des Einzelnen und die Hoffnung. Und es ist interessant, wie Paulus dann immer auch zu diesen drei Begriffen etwas hinzufügt. Aber ihr wisst ja, Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind diese drei Dinge, die auch Paulus im ersten Korintherbrief beschreibt. In dem Hohelied der Liebe, in 1. Korinther 13, da schreibt er ja dann am Ende, und nun bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Genau dieselbe Aufzählung, wie er sie hier tut. Und im 1. Korinther 13 eben, da unterscheidet er, das ist sehr wichtig, auf der einen Seite gibt es die Gaben des Geistes, das ist Prophetie und Wundertun und Heilung und Zungenreden und alles Mögliche. Und das andere ist die Frucht des Geistes. Das muss man unterscheiden, das sind zwei verschiedene Dinge. Und die Frucht des Geistes ist Glaube, Hoffnung, Liebe und vieles andere. Und Paulus sagt, das ist das Entscheidende. Die Gaben des Geistes, die wir geschenkt bekommen, sind auch wichtig. Aber im Vergleich ist das, was Glaube, Hoffnung und Liebe meint, noch höherwertig. Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Gemeinde soll bekannt werden, nicht nur durch große Wunder, die darin geschehen. Das ist auch etwas ganz Wichtiges und Wunderbares. Aber noch mehr durch ihren Glauben, durch ihre Liebe. Und durch ihre Hoffnung. Das hat bleibende Strahlkraft. Strahlkraft. Und es ist sehr interessant, wie er das auch beschreibt. Er sagt hier, ich denke an Gott im Zusammenhang mit dem Werk eures Glaubens. Er sagt nicht einfach Glaube, sondern ein Werk eures Glaubens. Nun, Glaube, wie kommt das zum Ausdruck? Zwei Dinge. Der Glaube zeigt sich in dem tiefen Vertrauen zu Gott in allen Dingen des Lebens. Und das Zweite ist, Glaube zeigt sich im Gehorsam. Das sind zwei Aspekte, die wie zwei Seiten einer Medaille sind. Vertrauen, er hat mich erlöst, nicht ich. Vertrauen, er hat Verheißungen gegeben, dass er das oder jenes tun wird. Ich glaube ihm. Vertrauen, dass er in der Lage ist, mich zu verändern und so weiter. Und Gehorsam, dass wir das Wort Jesu tun. Ein Glaube, der im Tun sichtbar wird. Das ist das Werk des Glaubens. Dafür waren die Thessalonicher bekannt. Dass in ihnen dieser Glaube gewachsen ist. Und dass dieser Glaube auch Werke gezeigt hat. Und Paulus sagt, wenn ich an euch denke, dann denke ich an euren Glauben. Nicht nur, dass ihr sexuelle Probleme habt und das und das und das. Das spricht er auch an. Das wischt er nicht unter den Teppich. Überhaupt nicht. Aber sagt, wenn ich an euch denke, dann denke ich zuerst an das Werk, das Gott an euch getan hat, dass er Glaube in euch hervorgerufen hat. Und dann sagt er, die Bemühungen der Liebe. Ich sehe unter euch die Bemühungen der Liebe. Sehr interessant, wie er das sagt. Bemühungen der Liebe. Das zeigt also, er redet hier nicht von einem Gefühl, dass wir sozusagen dadurch stark sind als Gemeinde, dass wir gefühlsmäßig einander lieben, sondern dass es Bemühungen der Liebe gibt. Und das heißt, ihr Lieben, ich sage es einmal in einem Wort, um es zusammenzufassen, er redet von einer Liebe, die etwas kostet. Von einer Liebe, die etwas kostet. Das hat nichts mit, schon auch mit Gefühl, aber das ist nicht nur bezogen auf Gefühl. Eine Liebe wird dann etwas ganz Starkes und von Gott sozusagen etwas Reiches, wenn sie uns etwas kostet. 1. Korinther 13. Das Hohelied der Liebe. Die Liebe eifert nicht, die Liebe bläht sich nicht auf, die Liebe sucht nicht das Ihre und so weiter. Das sind lauter Dinge, die uns etwas kosten. Die Liebe, wenn sie echt ist, kostet sie Zeit, kostet sie Hingabe, kostet sie Geld, kostet sie Verzicht, kostet sie und. Liebe muss sich zeigen in den Kosten, die Liebe beinhaltet. Selbstverleugnung, das sind alles Dinge, die etwas kosten. Das geht nicht so leicht von der Hand. Schon gar nicht Feindesliebe. Kostet etwas. Und das ist etwas, was Paulus hier sieht, die Bemühungen eurer Liebe. Und dann sagt er, das Ausharren in der Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Hoffnung auf den Herrn. Da redet er davon, dass er von der Wiederkunft Jesu. Es kommt die Zeit, wo Jesus wiederkommen wird. Und die Gemeinde ist geprägt davon, dass sie nicht aufgibt, dass sie sozusagen ausharrt. Und zwar in Gemeinde ist ja hier, in allen Bedrängnissen, in die die Gemeinde hineinkommt, zeigt sich ein Ausharren. Alles Leid und alle Bedrängnis, die über die Welt kommen und auch über die Gemeinde kommen, kann die Gemeinde nicht überwinden, kann die Gemeinde nicht zerstören, weil in ihren Menschen sind, die ausharren in der Bedrängnis. Warum? Weil sie wissen, das ist die Hoffnung, die Gewissheit, dass am Ende der Sieg steht. Das weiß die Welt nicht. Aber wir sollten es wissen. Und deswegen sagt ja auch der Apostel Paulus im Römerbrief, dass sozusagen die Leiden dieser Zeit nicht vergleichbar sind mit der Herrlichkeit, die für uns wartet. Also lass uns ausharren in der Bedrängnis, weil wir wissen, der Sieg gehört Jesus. Eines Tages wird es vollendet sein, dass der Sieg über Sünde, über Tod und über den Satan Wirklichkeit werden wird und alles andere dann sozusagen verschwinden muss. Es gibt dann keine Tränen mehr und kein Leid mehr und kein Böses mehr unter den Menschen, wenn dieser Sieg vollkommen durchgebrochen ist. Und das ist das Ende. Und auf das warten wir. Und ihr Lieben, wenn Christen eine solche Hoffnung haben, eine solche Gewissheit, können sie, meint Paulus, durch Bedrängnisse hindurchgehen, weil sie den Sieger am Ende sehen. Und genau das braucht die Welt. Die Welt hat keine Hoffnung. Wenn die Welt nachdenkt über die Zukunft, dann geht es immer nur trister, trister, trister. Und alle denken sich, wie soll es denn jetzt weitergehen mit all den Ereignissen, die wir jetzt haben. Es wird in einem Maße, in einer Schnelligkeit schlechter, wenn man das so sagen will, dass es beängstigend wird. Das sollten Christen herausstechen. Und das sagt auch Paulus. Die Gemeinde Jesu, ich danke für die Thessalonicher, die ausharren in der Hoffnung, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und das heißt, dass er der Sieger ist. Und wir halten diesen Sieg fest. Das braucht eine verlorene Welt, dass es eine Gemeinde gibt in Wiener Neustadt und Christen in Vöslau und in Glocknitz und in Ternitz und überall, die festhalten an dem Sieg, die verbreiten etwas. Einfach durch ihre Lebenshaltung. Ihr Lieben, das ist das, was am meisten aus einer Gemeinde heraus scheint. Wenn sie wächst im Glauben, wenn sie wächst in der Liebe, die etwas kostet. Und wenn sie wächst in der Hoffnung, in dem Festhalten daran, was Gott sozusagen hier getan hat. Und ihr Lieben, ich denke mir, dass wir in diese Richtung auch miteinander auch den Heiligen Geist bitten dürfen, dass er uns hier hilft, dass wir eine Sehnsucht haben, mehr und mehr eine solche Gemeinde zu werden, die in diesen Dingen wächst, die der Apostel Paulus hier betont. Und dass wir dankbar sind für jeden Ansatz, den der Heilige Geist schon in uns tut, in dieselbe Richtung und nicht nörgeln. Ihr Lieben, wenn unser Herz von dieser Dankbarkeit erfüllt ist, dass es diese Gemeinde, ich rede jetzt mal von unserer Gemeinde, aber das gilt auch für die anderen, wenn es diese Gemeinde überhaupt gibt, das ist ein Wunder. Das ist ein Fingerabdruck von Gottes hier. Er hat das getan, nicht wir. Und davon soll etwas ausgehen, eine Kunde in die ganze Umgebung. Und wenn die Menschen uns begegnen, sollen sie radikal veränderte Menschen sehen, nicht angepasste Christen. Sodass von uns Glaube ausgeht, Hoffnung, Liebe. Danach hungert ja die Welt. Und deswegen sind wir hier ein Abdruck von Jesus. Lasst mich zwei Begriffe noch zum Schluss erwähnen, die der Apostel Paulus hier auch erwähnt. Er sagt hier, ihr seid unsere Nachahmer geworden. Und dadurch, dass ihr unsere Nachahmer geworden seid, seid ihr selber zu Vorbildern geworden. Sehr schön zum Ausdruck gebracht. Wenn man nachahmt, wird man selber zum Vorbild. Nachahmer, er sagt zunächst einmal unsere Nachahmer, damit meint er also Paulus, Silvanus und Timotheus, hier zunächst einmal. Und dann sagt er aber, ihr seid nicht nur unsere Nachahmer, sondern vor allem Nachahmer des Herrn. Nachahmer des Herrn geworden. Und dadurch seid ihr zum Vorbild geworden für andere. Ihr Lieben, das ist ein typisches, Zeichen lebendiger Gemeinde. Nachahmen und Vorbild sein. Nachahmen und Vorbild sein. Ihr Lieben, nachahmen, das, wenn Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Er sagt das so auch in 1. Korinther 4, sagt er das noch einmal. Also nicht Nachfolger, sondern Nachahmer in diesem Sinne. Dann will er damit sagen, dass sozusagen die Christen an ihm sehen sollen, erstens, was Jesus an dem Paulus getan hat und zweitens, wie sehr Paulus sich danach ausgestreckt hat, alles, was Jesus an ihm tut, zuzulassen und in die Tat umzusetzen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist für jeden von uns. Dass wir sozusagen ein Werk Jesu in uns zulassen und dass wir dieses Werk dann auch ausführen in unserem Lebensalltag. Und wenn andere Menschen das sehen, dann werden sie ermutigt, dem nachzueifern. Nicht uns nachzueifern, sondern auf Jesus hinausgerichtet, dass sie sagen, ich möchte auch noch mehr hingegeben sein im Glauben, noch mehr hingegeben sein in der Hoffnung, noch mehr hingegeben sein. Dazu brauchen wir einander, dass wir einander anreizen, nicht im falschen Sinn, dass es Leute unter uns gibt, die sagen, so wie die Pharisäer das getan haben, schaut einmal her auf mich, was ich für ein frommer Christ bin, so wie in dem Gleichnis von Pharisäer und Zöllner. Ich faste so oft und ich tue das und das, also Jesus ist mit mir zufrieden, also ihr müsst es mir nachmachen. Das ist Hochmut, das ist nicht das, was als Vorbild gemeint ist, ja. Und es heißt auch nicht, dass Vorbilder Menschen sind, die andere Leute auf sich konzentrieren oder an sich binden. Es gibt ja auch Menschen, die sozusagen dadurch, dass sie ein Stück weit Vorbild sind, dann die Tendenz haben, andere an sich zu binden und sozusagen wie ein Faden oder eine Schnur, an der sie gebunden sind, die anderen, und die man so ein bisschen herum dirigieren kann und manipulieren kann, und die dürfen dann nur mehr das tun, was ich will, jetzt übertrieben gesagt. Das ist nicht das, was mit Vorbild gemeint ist, sondern Vorbild ist eine Haltung auf Gott ausgerichtet. Das ist unsere Aufgabe. Das haben nicht nur Einzelne in der Gemeinde diese Aufgabe, sondern jeder. Jeder soll ein Nachahmer und jeder soll ein Vorbild sein. Jeder soll ein Vorbild sein und jeder soll ein Nachahmer sein. Und da können wir uns helfen. Ein Vorbild zu sein heißt nicht, sich auf das Podest zu stellen, sondern einfach von ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Und dann werden andere auf mich schauen. Und dann werden sie sagen, dieses, was Jesus da tut in ihm, oder diesen Eifer, den ich in ihm sehe, der ist schön. Dem möchte ich auch nachjagen. Nicht dem Helmut möchte ich nachjagen, sondern dem Eifer und dem, was Jesus sagt. Nicht dem Simon oder nicht dem anderen, niemandem nachzufolgen in dem Sinne, sondern dem, was Gott an uns tut. Jedem Einzelnen von uns. Jeder ist ein Nachahmer, vor allem Jesu gegenüber, und jeder ist ein Vorbild. Ist das nicht herrlich? Da werden keine Unterscheidungen getroffen. Das sind die Vorbilder und das sind die anderen, die Nachahmer. Wir ergänzen ständig. Wir sind immer zugleich Vorbilder und zugleich Nachahmer, weil wir hören nie auf, Nachahmer Jesu zu sein. Und je mehr wir so mit ganzer Freudigkeit, mit ganzer Lust, mit ganzer Hingabe uns in diese Nachfolge Jesu begeben, umso mehr wird das attraktiv, das Christsein, in uns selber. Und andere sehen das auch an uns. Und dann bekommen sie mehr Hunger nach Gott. Ihr Lieben, wenn Menschen auf euch blicken und sie bekommen Hunger nach Gott, dann stimmt's. Nicht, wenn sie euch auf ein Podest stellen und euch verehren, dann stimmt's nicht. Aber wenn sie euch sehen und sagen, da kriege ich ja Hunger nach Gott, nach mehr von ihm, das ist das, worin wir Vorbilder sein sollen. Und Paulus hat das auch so gesehen, über der Gemeinde von Thessalonich. Dass sie einen Hunger entwickelt haben nach Gott an dem Vorbild des Paulus. Und deswegen sind sie seine Nachahmer geworden und dadurch sind sie Vorbilder geworden in der ganzen Umgebung. Wow, was Paulus da über die Gemeinde sagt, das ist ja nur die Einleitung von dem Brief, ja? Man denkt, na ja, da sind ein paar Floskeln am Anfang und da schreibt man halt ein paar schöne Worte. Aber das ist nicht gemeint. Bei Paulus ist das zutiefst gefüllt mit einer unglaublichen Aussage und mit einer Wertschätzung von Gemeinde. Ich möchte das, ihr Lieben, ich möchte das in meinem Herzen, von ganzem Herzen den Herrn bitten, dass er diese Art von Dankbarkeit für das, was Gott an mir und an euch getan hat, ganz egal, wo jemand steht, getan hat, dass das in mir wachsen darf. Das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, ihr Lieben. Jedes, was Gott getan hat, was euch sozusagen unterscheidbar gemacht hat von dieser Welt, was von dieser Gemeinde, wenn ich jetzt von unserer Rede, ausgegangen ist, schon bisher und noch ausgehen wird und auch jetzt ausgeht, das ist ein Wunder. Und wenn es noch so klein ist, es ist ein Wunder. Und es ist Grund zur Dankbarkeit. Und ihr Lieben, ich denke mir, dass sozusagen dann wir nicht wegschauen müssen von den Dingen, die nicht in Ordnung sind. Aber wir werden nicht anfangen zu nörgeln darüber. Wenn wir an die Gemeinde denken, oh mein, das passt nicht und das passt nicht und der passt nicht und so weiter. Paulus ist da anders. Er sagt, ich danke Gott für das Wunder der Gemeinde. Und aus dieser Haltung kann man auch einander begegnen, indem man sich hilft zu wachsen in der Heiligung. Und das ist auch eine wunderbare Sache, aber aus der Dankbarkeit und nicht aus der Unzufriedenheit. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und lasst uns so einen Weg miteinander gehen, wo wir in eine tiefe Dankbarkeit ja geradezu verfallen über das Wunder der Gemeinde. Ein Werk Gottes. Und da muss ihm alle Ehre gebühren, in aller Unzulänglichkeit, in der wir noch stehen. Aber es ist trotzdem ein unglaubliches Wunder. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Wunder. Ich danke dir auch für das Wunder der Ichtis-Gemeinde. Du hast sie ins Leben gerufen. Du hast uns sozusagen wie ein Vater sein kleines Kind am Arm genommen. Du hast uns genährt. Du hast uns behütet. Du hast uns gelehrt zu laufen, erste Schritte zu machen. Herr, wir danken dir, dass du eine Berufung auf uns gelegt hast, dass du uns ein Mandat gegeben hast. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass deine Liebe unendlich groß ist zu der Gemeinde. Und das heißt zu jedem Einzelnen. Und diese Liebe soll uns drängen. Und diese Liebe soll uns weiterführen und soll uns motivieren, dass diese Liebe, die du in unsere Herzen ausgegossen hast, der Motor ist dafür, dass wir dir sagen, Herr, wirke an jedem Einzelnen von uns noch mehr. Wir wollen uns noch mehr nach dir ausstrecken, Herr. Wir möchten mehr in diesen Hunger hineinkommen nach dir und bitten dich, dass du dieses Maß an Glauben verstärkst in uns, von dem der Apostel Paulus hier redet. Dieses Maß an Liebe, mit denen wir einander und anderen Menschen draußen begegnen. Und dieses Maß an Hoffnung, das eine Strahlkraft hat in einer hoffnungslosen Welt. Danke, Herr, dass Menschen schon über diese Gemeinde reden draußen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du ein Werk getan hast. Und weil auch diese Gemeinde ein Abdruck ist deiner Herrlichkeit. Und Herr, dafür wollen wir dankbar sein. Da wollen wir wirklich darauf achten, dass dieses Werk in unseren Herzen wertgeschätzt bleibt. Und dass wir dir stetig Dank sagen für alles, was du an uns getan hast. Herr, wir möchten noch viel mehr in dieses Mandat hineinfinden, dass wir Erwählte sind zu einer bestimmten Funktion, dass etwas ausgeht von uns. Herr, wir bitten dich, dass diese Ausstrahlungskraft noch stärker wird. Nicht wegen uns, sondern um deinetwegen. Ganz allein um deinetwegen. Damit du groß wirst und dein Name verherrlicht wird. Amen.